Das Klima. Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise.
Hier ist das Klima, der Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise. Wir lesen und erklären den aktuellen Stand der Klimaforschung jeden zweiten Montag mit Florian Freistetter.
Und mit Claudia Frick. Hallo.
Hallo.
Wir blicken kurz zurück auf die letzte Woche, wo wir festgestellt haben, dass alle Politiker doof sind. Das wäre die knappest populistisch mögliche Zusammenfassung dessen, was wir besprochen haben. Wir haben tatsächlich darüber gesprochen, dass Hitze dazu führt, dass die Worte, die Dinge, die Politiker und Politikerinnen von sich geben, deutlich weniger komplex werden. Also man kann zeigen, dass politische Sprache weniger komplex wird, wenn es draußen heiß ist. Und wir haben eine zweite Arbeit angeschaut, die gezeigt hat, dass Extremwetterereignisse leider nicht dazu führen, dass politische Parteien besondere Aktionen machen, also zum Handeln sich gezwungen oder genötigt fühlen. Also die können stattfinden, diese Extremwetterereignisse, durchaus auch mit Todesopfern, aber in der politischen Kommunikation zeigt sich kein Effekt, dass irgendwas an dem ändert, was die Politik macht. Und das war beides sehr deprimierend, aber so ist die Wissenschaft manchmal.
Ja, so ist unser Podcast manchmal.
Ja. Aber zum Glück hast du dir ein leichteres Thema ausgesucht heute, hast du gesagt, Claudia.
Genau. Wir haben heute ein leichteres Thema. Eigentlich steht hier nur Spiele in den Notizen. Und mir ist gerade so aufgefallen, das ist ja sehr zweideutig, weil es könnte ja auch um Brettspiele gehen. Aber Nein, wir reden über Videospiele. Und deshalb sind wir heute tatsächlich gar nicht zu zweit.
Nein.
Wir haben hier jemanden dabei. Ich sag mal, hallo Jan.
Hallo.
Wir sind nämlich zu dritt. Wir haben jemanden dabei, mit dem wir gemeinsam über Videospiele und den Zusammenhang mit Klimakrise sprechen möchten. Und dazu würde ich jetzt erstmal sagen, Jan, vielleicht magst du dich kurz vorstellen, damit alle wissen, wer du bist.
Ja, sehr gerne. Schwierig ist ein nicht ganz geradliniger Lebenslauf, aber aktuell bin ich am Internationalen Institut für Angewandte Systemanalyse, dem IASA. Das kennen ja fleißige HörerInnen schon vom Daniel Huppmann.
Genau.
Der war tatsächlich mein Büronachbar, als kleine Anekdote. Und da habe ich tatsächlich eben verwandtes Feld lange Zeit jetzt vor allem Landnutzung und Energie modelliert, wie da Zukunftspfade aussehen. Auch darüber habt ihr ja mehr als einmal schon geredet. Und habe jetzt aber ein zweites Steckenpferd, nämlich wie wir das ganze Wissen, das wir da jetzt ansammeln, rausbringen. Also genau wie ihr hier im Podcast, nur eben über einen anderen Kanal, nämlich die Spiele. Und wie gut das funktioniert, was Spiele da machen, was wir alles noch nicht wissen, das ist, Spoiler, gar nicht mal so wenig, weil es ein relativ unbeackertes Forschungsfeld ist. Punkt. Und was dann vielleicht noch ganz spannend ist, ist, dass ich, bevor ich in dieses Feld gegangen bin, vorher tatsächlich auch in der Spieleindustrie gearbeitet habe, nicht aktiv an Spielen, sondern da zum Beispiel im Community Management oder in der Content-Zensur, könnte man fast sagen. Ich habe Spiele kinderfreundlich gemacht und Leuten gesagt, sie müssen die Schädelbitte rausnehmen, wenn sie das auf unserer Plattform zeigen wollen.
Okay, spannend.
Ich finde es insbesondere spannend, weil ich ja im Gegensatz zu dir, Claudia, und offensichtlich auch zu dir, Jan, wenig Bezug zu Spielen habe. Also ich habe kein Problem damit. Ich weiß, dass Videospiele aktuell eins der wichtigsten Medien sind und dass Spiele natürlich mittlerweile ein Medium sind. Also nicht mal einfach irgendwie nur so rumgetue mit dem Joystick oder sowas, sondern dass da wirklich Geschichten erzählt werden, die auf eine Art produziert werden, die mit vielen Hollywood-Filmen mithalten kann. Also mir ist da durchaus klar, dass bei den Spielen da sehr viel abgeht aktuell. Aber ich persönlich, ich traue mich nicht spielen, wenn man so will, weil ich genau weiß, dass mir das durchaus Spaß machen würde. Und dann würde ich vermutlich auch so viel Zeit da investieren, dass ich keine andere Zeit mehr habe für irgendwas anderes. Also die paar Male, wo ich mich in meinem erwachsenen Alter mit Videospielen beschäftigt habe, da ist es genau so gewesen, dass ich dann irgendwie 3 Tage am Stück irgendwo gesessen bin. Und es hat durchaus auch Spaß gemacht und war spannende Geschichte. Aber ich weiß genau, wenn ich da jetzt das machen würde, dann würde ich da auch so reinkippen, dann müsste ich irgendwo was anderes streichen in meinem Leben und da habe ich mich noch nicht durchringen können dazu. Also mir fehlt da der Bezug. Der einzige Bezug, den ich habe, ist aus meiner Kindheit. Da hatte ich natürlich erstens Zeit, als Kind hat man ja Zeit, und ich hatte einen Commodore 64 und da habe ich sehr viele Spiele drauf gespielt. War großartig. Die besten Spiele meines Lebens waren Spiele am Commodore 64, aber ich kann mich an nichts Spezielles mit Klima erinnern. Aber ich bin zuversichtlich, dass es heute mehr gibt zum Thema, weil sonst wird das eine kurze Folge. Aber ich sage das deswegen am Anfang so ausführlich, weil ich dann eben den Rest der Folge vermutlich sehr wenig sagen würde, weil du, Claudia, ja Spielerexpertin bist, Expertin im Sinne von Spielerin.
Ich spiel viel, ja, genau. Wolltest du sagen.
Und ja, ist quasi dann der wissenschaftliche Experte. Du hast aber, Claudia, weiß ich auch, schon auch publiziert, ja, oder zumindest Vorträge gehalten über Spiele und Kommunikation und Klima. Also ihr seid beide da durchaus deutlich mehr Experte und Expertin, als ich es bin. Also werde ich euch die Folge im Wesentlichen überlassen und zwischendurch vielleicht die eine oder andere vermutlich dumme Frage stellen.
Ach, wir freuen uns über alle Fragen. Jan und ich, wir haben beide auch sehr viele Fragen noch, oder?
Auf jeden Fall. Und du bist übrigens auch in guter Gesellschaft. Wenn ich mich richtig erinnere, hat Carl Sagan mal über Videospiele gesagt, quasi das gleiche, was du gesagt hast, dass er sich nicht traut, sich damit zu beschäftigen, weil sonst sein Leben leider einen ganz anderen Turn genommen hat. Du bist da nicht allein mit. Und das Gefühl, dass da 3 Tage mal weg sind und man sich danach denkt, das war jetzt lustig, aber schade. Das kennen, glaube ich, einige von uns.
Ja, beim Film ist nicht so schlimm, weil da ist noch mal 2 Stunden weg oder sowas und das ist okay. Aber das eine Spiel, was ich in meinem Erwachsenenleben wirklich gespielt habe, war Gothic. Weiß nicht, ob man das noch kennt. So ein Fantasy-Rollenspiel. Das fand ich wirklich super. Da habe ich wirklich so, glaube ich, über die Weihnachtsferien mal Nächte durchgespielt. War auch alles nicht sehr nachhaltig und umweltfreundlich. Ich kann mich erinnern, dass ich sehr viele Pflanzen in Wäldern umgehackt habe und sehr viele Tiere umgebracht habe in den Wäldern. Also ich glaube, das ist auch aus Klimasicht nicht gut gewesen. Aber es waren dann 3-4 Tage dann schnell weg und dann gab es noch Gothic 2. Das habe ich noch gekauft und dann bin ich nach Deutschland gezogen zu meiner ersten Postdoc-Stelle. Dann habe ich angefangen und ja, ich glaube, ich habe die Spielstunde noch, aber ich weiß nicht, ob das Spiel noch irgendwo läuft mittlerweile. Aber ja, das so viel zu meiner Spielkarriere. Was Moderneres als Gothic 2 habe ich nicht gespielt seitdem. Ja, meine Frau hat eine PlayStation, die spielt durchaus gerne. Da habe ich ab und zu mal mitgespielt. Wie heißt das? Horizon.
Oh. Zero Dawn.
Zero Dawn, genau, ja.
Oder Forbidden West. Und ja, das ist toll, damit hast du direkt schon einen kleinen Spoiler. Aber gut,
ja,
kommen wir nachher.
Bin ich gespannt. Ja, ja. Ich schon. Aber da habe ich auch noch Pflanzen gesammelt und Tiere umgehackt. Also es war alles nicht irgendwie, der Umweltaspekt, der hat sich da noch nicht gezeigt. Mir zumindest noch nicht.
Aber gute News für dich, Gothic wird neu aufgelegt. Oh. Also falls du es nochmal versuchen willst. Ja, oder schlechte News in der Perspektive.
Ja, nimmt, ne? Ja, mal gucken, vielleicht nehme ich mal irgendwie Urlaub oder sowas in der Woche.
Ja, also ich meine, bei mir hat ja Gaming durchaus auch Positives bewirkt, war sehr viel Positives in Form von sehr vielen sozialen Kontakten. Aber auch eben Verbindung zu Wissenschaft und Wissenschaftskommunikation. Von daher, ganz so schlecht ist es nicht, wenn man auch mal einen Tag versenkt.
Nee, nicht. Überhaupt ja auch gar nicht. Also.
Ist ja auch schön. Genau, also Spiele haben ja eben auch Effekte und über die wollen wir ja heute eigentlich auch so ein bisschen reden. Das war so unsere Idee, dass wir mal so einsteigen mit der Frage, wenn wir Spiele spielen, die jetzt tatsächlich irgendwie versuchen uns zu sagen, dass wir eigentlich etwas tun sollten gegen die Klimakrise. Wie tun Spiele das eigentlich? Also und was können die eigentlich bewirken? Das war so die erste Frage, die ich hatte oder die wir hatten, die wir jetzt vielleicht mal mit so einem Paper beantworten wollen.
Genau, also es gibt eben noch nicht so wahnsinnig viel Arbeit in dem Feld, aber was schon relativ gut etabliert ist, ist, dass Spiele wie halt jedes Medium ja erstmal Inhalte transportieren können. Also es gibt von der Grundannahme her keinen Grund anzunehmen, dass Spiele jetzt schlechter sind als Filme oder Texte, Informationen einfach mal zu vermitteln. Aber das ist jetzt erstmal ganz pauschal. Und Natanya Oracci und KollegInnen haben A Framework for Climate Change Engagement Through Video Games zusammengeschrieben. Da haben sie sich auf mehrere Weisen damit beschäftigt, was denn die Psychologie und auch tatsächlich Game Designer und auch die Zielgruppe, in dem Fall Jugendliche, dazu sagen, was Spieler machen sollten, wenn sie Dinge vermitteln wollen. Und haben da 15 Kategorien zusammengeschrieben und die in einen größeren Komplex einsortiert. Bevor wir da direkt reingehen, was wir wahrscheinlich wollen, sollte man vielleicht noch einsortieren, warum das überhaupt so relevant ist, dass man da 15 Punkte oder so hat. Weil es wohl lange, und das ist halt genauso relevant jetzt zum Beispiel eben für euch, für Podcasts oder jedes andere Medium, dass es diesen Ansatz gab des Defizitmodells, dass man gesagt hat, und ich bin mir sicher, ihr habt es irgendwann schon mal erwähnt, dass man gesagt hat, wir werfen mehr Informationen auf Leute, dann haben sie mehr Informationen und dann tun sie Dinge.
Und zwar die richtigen Dinge, ne?
Und zwar die richtigen Dinge.
Genau.
Und stellt sich raus, das ist leider Unsinn. Ja. Deswegen ist es auch bei Spielen eben nicht so, dass man einfach nur diese kognitive Ebene hat. Das ist genau diese erste von den 3 Metakategorien, die zum Einsortieren benutzt haben. Dass man einfach nur dieses Wissen vermittelt, sondern dass man viel eher noch erstens auch eine emotionale Ebene schaffen muss. Also von dem Wissen, da ist ein Problem, hin zum Fühlen, dass man da auch was tun will. Vielleicht auch das Moralische, das Ethische, je nachdem, ist halt je nach Situation, in der man ist, ja auch unterschiedlich, was diese emotionale Ebene ist. Und selbst dann ist man aber noch nicht an dem Punkt, dass man handelt, weil man weiß ja nicht unbedingt, wie man handeln soll. Das heißt, die dritte Ebene ist dann Handlungswissen, also sehr konkret ihm zu sagen oder zu empfehlen, was könntest du denn jetzt tun, wenn du denn handeln wolltest? Und genau das macht ihr ja zum Beispiel auch hier. Also deswegen dieses ganze Framework, die haben explizit geschrieben, dass das sich auf Climate Change Engagement through Video Games bezieht. Aber wenn man es sich mal so anguckt, dann ist das nicht nur für Climate Change und es ist nicht nur für Videogames, das ist wahrscheinlich sehr gut übertragbar auf die meisten Sachen. Vor allem, wenn man sich dann diese 15 Punkte auch anguckt.
Da gibt's so ein paar, die sind sehr, finde ich, sehr, sehr spezifisch für Videospiele und dann sind so ein paar, die eher generell im Bereich Gamification liegen, ne? Also auch andere Sachen und ein paar Sachen, wo ich denke, die kann man auf fast alle Arten von Medien anwenden.
Zum Beispiel Punkt 2 wäre so Challenging, also eben eine Herausforderung schaffen. Das würde ich jetzt über einen Podcast oder einen Text zum Thema vielleicht nicht sagen. Mhm. Das ist so ein gutes Beispiel, dass sie eben sagen, ein Spiel, und das deckt sich direkt mit dem ersten Punkt in der Liste, Achievable, also Erreichbarkeit. Ein Spiel soll einerseits den Leuten etwas geben, was sie erreichen können. Und jetzt nicht nur ein Ziel, also nicht nur die Karotte, die halt irgendwo hängt, sondern eben, wo sie auch hinkommen können. Aber gleichzeitig challenging sein, also fordernd, also nicht zu einfach. Und die Logik ist ganz einfach, es soll Spaß machen. Da gibt's in der Spieletheorie das Flow-Modell. Das ist so ein ganz einfach psychologisches Modell, wo man sagt, wenn es zu einfach oder zu schwer ist, dann steigen die Leute aus.
Ich glaube, von dieser Spieltheorie haben die Leute, die die Commodore 64 Spiele meiner Kindheit entwickelt haben, noch nicht viel gehört. Ich erinnere mich an so Text-Adventure, wo du irgendwie startest, wie so, gehe nach Norden und dann stand da irgendwie, du bist in ein Loch gefallen und tot. Fertig. So, ja, das war das Spiel.
Das ist ein bisschen nicht achievable, ja.
Ja, ich habe das noch nicht so oft gespielt, das Spiel.
Und das ist tatsächlich echt so eine Kunst, also so in diesem Flow zu bleiben zwischen Unterforderung und Überforderung, also zwischen achievable und challenging, weil man will die Leute ja behalten, aber gleichzeitig ist es ihnen auch nicht zu einfach machen. Wenn man mal so wirklich sagen würde, wir wollen so eine Klimasimulation und unser Handeln kann was tun. Wenn wir es zu einfach machen, dann denken wir ja, ach, so Kleinkram, reicht schon. Ich schaffe eh immer das Ziel zu erreichen. Gleichzeitig wollen wir es aber auch nicht völlig unerreichbar machen, weil das ja die Leute nicht so beim Spiel hält. Also das ist so eine ganz schwierige Balance und das ist bei jedem auch nochmal ein bisschen anders, ne?
Ja, genau. Besonders dieses Individuelle, sowohl was eben die Frusttoleranz als auch vielleicht sogar die Leidenschaft auf Frust ausmacht.
Ja.
Das ist ja sehr unterschiedlich. Also es gibt ja ein ganzes Genre jetzt der Souls-like-Spiele, gepflegt von Demon's Souls. Ist jetzt kein Klimaspiel, soweit ich weiß, oder klimarelevantes Spiel. Wo ja eben das Scheitern an jedem einzelnen Gegner, also dieses mögliche Scheitern, Teil des Charmes ist und der große Verlust, der damit kommen kann.
Ja, ne? Also für manche ist das da wirklich eine Herausforderung, für andere ist es frustrierend. Sehr spannend. Bei mir war es okay, auch kein Klimagame. Warframe habe ich mal eine Zeit lang gespielt. Und da gab es auch so Herausforderungen, die man bestehen musste. Und es gab eine, da wusste ich, die würde ich nie schaffen. Da bin ich bin so schlecht im Schleichen und leise sein. Das werde ich nicht schaffen. Oder ich war super frustriert und habe dann tatsächlich jemand anderen die Challenge für mich machen lassen, weil ich sonst aufgehört hätte, das Spiel zu spielen. Und ich glaube, das ist dann, ne, bei mir war diese Schwelle erreicht und die anderen, mit denen ich gespielt habe, für die war das hervorragend. Das hat sie motiviert, besser zu werden. Ich glaube, das zeigt den Unterschied zwischen den Personen, die das dann auch spielen. Ne?
So werden dann aus 2 Stunden Spiel aber auch die 1 bis 2 Tage fressen.
Ja, mit dem, exakt, genau.
Mit so dem Eifer das. Die gleiche Stelle zu lösen.
Genau, also wir hatten jetzt Achievable und Challenging. Der nächste von diesen Core Categories ist Concrete, also konkret sein. Wie kann ein Spiel konkret sein?
Tatsächlich würde ich noch einmal kurz zu Achievable zurückgehen, weil das auch ein gutes Beispiel für so eine Mehrfachdeutung ist. Mhm. Da geht es nämlich nicht nur darum, dass das Spiel selber Achievable ist und dann dieses Flow-State einhält. Es geht vor allem auch darum, dass die Nachrichten, die das Spiel vermittelt, also genau diese Handlungsanweisung, also ein Behavioral-Teil, dass die Achievable sind. Das Challenging wiederum ist dann nicht so übertragbar. Also es geht nicht darum, dass die Leute es möglichst schwer haben sollen, in der Realität was zu tun. Deswegen da dieser Unterschied. Aber konkret, also das einfachste Beispiel, was man hat, da geht es um Wall of Texts. Und das ist so ein essentieller Unterschied vielleicht auch zwischen vielen so eher Serious Games, die in Richtung eines digitalen Lehrbuchs gehen, eben viel Text, versus eher kleine Häppchen. Also wenn man Infotexte gibt, die Leute nicht überfordern. Oder wie sie es selber im Paper sagen, Attention to Gameplay, Einfachheit, dass man das, was man vermitteln will, eher über Spiel vermitteln soll, was dann zum Beispiel auch in den Punkt Experiential Learning reingeht. Also eigentlich ist das der gleiche Gedanke, also dass es übers Gameplay funktioniert. Es lässt sich so ganz klar trennen. Ein sehr schönes Beispiel für Experiential Learning ist Gibbon, ein Spiel aus Österreich tatsächlich. Da spielt man, wie der Name andeutet, einen Gibbon und springt durch die Wälder. Und man lernt mit der Zeit, dass diese Wälder nicht so natürlich sind, wie sie am Anfang noch aussehen, sondern dass da der Mensch eindringt und sie abfackelt. Und in dem Moment, in dem die Wälder abgebrannt werden, stehen da nicht mehr tolle, hohe Bäume, wo man ungefähr 700 Pfade hat, die man da kombinieren kann, um da toll durchzuspringen und zu erleben, wie so ein Gibbon sich bewegt, was die ganze Essenz dieses Spiels ist, sondern man hat da nur noch Baumstümpfe und einzelne Äste. Und dadurch dass ich als spielende Person dann plötzlich nicht mehr die Freiheit hab in der Bewegung, die ich am Anfang hatte, fühle ich die Nachricht, dass das für einen realen Gibbon tendenziell auch nicht so geil ist, wenn wir seinen Wald abfackeln, direkt durchs Gameplay. Da muss an keiner Stelle jemand sagen, Wälder abbrennen ist blöd. Mhm. Also ich meine, man sieht es auch grafisch natürlich, aber man erlebt es. Das ist der Gedanke.
Also lernen durch Erfahren anstatt durch Statistiken zeigen und wissenschaftliche Texte.
Genau, das Konkrete ist dann der Punkt, wenn ich dann einen wissenschaftlichen Text zeige, dann versuche ihn so kurz wie möglich zu machen. Man kann sowas dann lösen, indem man zum Beispiel ein Glossar hat oder optionale Features, wo man mehr Wissenschaftlichkeit drin versteckt für die Leute, die das interessiert. Genauso wie man in ein Rollenspiel verschieden tief einsteigen kann. Soll ja Leute geben, die Final Fantasy VII durchgespielt haben, ohne die Materie jemals zu ändern. Okay, das ergibt jetzt keinen Sinn. Sorry. Ist in dem Fall relevant. Final Fantasy VII gilt als das Ökospiel schlechthin. Da fängt man nämlich an, dass man eine Gruppe Ökoterroristen spielt. PlayStation 1, ganz berühmt, das war so eins der Meilensteine auch der Final Fantasy Serie, weil es aus dem 2D ins 3D gegangen ist. Und das fängt damit an, dass man so reinzoomt auf so eine Industriestadt, wo sogenannte Makoreaktoren stehen und das ist alles dunkel und düster und dann fährt so ein Zug ein. Und dann ist der Job, dass man einen dieser Makoreaktoren, die Energie der Erde aussaugen, nicht direkt Klima, Öko allgemein, dass man die in die Luft jagt, weil das zerstört die Erde. Aber gut, das ist auch eine sehr konkrete Handlungsanweisung, aber nicht sehr achievable.
Ich glaube auch bei achievable zählt auch so ein bisschen mit rein, dass man die Leute auch ein gutes Gefühl gibt, wenn sie es dann tatsächlich schaffen, also dass es dann auch wirklich gefeiert wird. Und da zählen auch wieder konkrete Nachrichten dazu.
Feedback-oriented ist auch so sein eigener Punkt in der Liste. Deswegen, man kann die nicht so klar trennen, wenn man sich dann in dem Paper die Grafik anguckt, die das auch so einsortiert, drei überlappende Kreise, die halt diese 3-Meter-Kategorien abbilden, dann sieht man auch, das hängt halt alles total zusammen und gehört auch mit zu mehreren. Und da ist dann halt Feedback-Oriented, da ist Efficacy-Enhancing, also genau diese Selbstwirksamkeit oder zum Beispiel die Punkte Identity-Driven und Narrative-Driven, also dass man eben die Identität oder eben narrative Geschichten benutzt. Eine Geschichte ohne die Identität ist jetzt schwierig, deswegen die zu trennen, würde ich jetzt intuitiv zumindest sagen, fast nicht möglich.
Kommt ein bisschen drauf an, ne? Wenn man natürlich so ein Spiel hat, wo man eher so betrachtende Rolle einnimmt und die Story so durchspielt und nicht einen der Charaktere selber spielt, der sich entwickelt und wo man an der Entwicklung beitragen kann. Also nicht die Ich-Perspektive hat.
Aber es muss ja nicht deine Identität sein.
Nee, ja, man identifiziert sich ja mit dem Spiel oder der Person, die man spielt oder der Rolle. Also man hat ja eine emotionale Verbindung, die man aufbaut. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Identity-Driven, das da auch drinsteckt. Man sucht hier Charaktere, die einen selber irgendwie repräsentieren, also in First-Person-Games zum Beispiel. Aber es können auch andere sein, in dritten Perspektive geht auch. Also dieses Identity-Driven ist mehr so auf die Person und deren Entwicklung und das Gehen. Und das Narrative ist ein bisschen mehr die Geschichte des Ganzen. Aber du hast schon recht, man kann es nicht komplett trennen und erst recht nicht bei wirklich guten Spielen.
Oh, und ich sehe gerade, Reward-Driven, also eben belohnungsgetrieben, ist ein eigener Punkt. Was eine Belohnung ist, kann man dann immer sagen. Manche Leute finden es eben toll, einen Glossareintrag freizuschalten oder einfach alles zu sammeln, ob es jetzt Achievements sind. Das ist einfaches Gamification-Element, das ja auch beim Sprachlernen, wir alle kennen die grüne Olle mittlerweile als Meme, vermute ich. Das ist die App, die Gamification halt durchgespielt hat.
Die kennst du auch, Florian, oder?
Ich meine gerade, grüne Eule, weil ich gerade, ob ich die wohl irgendwo gesehen habe. Das Bild kommt mir bekannt vor, aber
es ist Duolingo.
Ach, Duolingo.
Florian lernt nicht Sprachen.
Ich lerne nicht Sprachen mit Duolingo, ja.
Nee, offensichtlich nicht. Nee, okay, Duolingo. Ja,
die hat das Reward-Driven und das Einschüchtern erfunden beim Spielen.
Aber das Reward-Driven, da kann ich auch noch was dazu sagen. Das ist mir eingefallen, dass ich vielleicht doch regelmäßig Computerspiele spiele, obwohl es eigentlich kein echtes Computerspiel ist. Aber ich nutze fast täglich Swift, eine Sport-App, wenn man so will. Also ich sitze hier auf einem Fahrrad in meiner Wohnung und radel auf meinem Fahrrad vor mich hin und radel gleichzeitig am Computerbildschirm als Computer-Avatar durch eine Computerwelt. Und wenn es in der Computerwelt bergauf geht, dann ja, spürt das mein Fahrrad und ich muss wesentlich stärker in die Pedale treten, genauso wie in den echten Berg rauf fahre. Wenn ich den Berg runterfahre, geht es einfacher und so weiter. Also die Geografie des Computerspiels wird 1:1 auf meinen Fahrradtrainer übersetzt. Und das könnte ich genauso gut hinkriegen, wenn ich mich auf einen normalen Heimtrainer setze und den Widerstand halt hin und her stelle. Aber weil du halt da auch diese Rewards hast, du kannst da Rennen fahren und gewinnen oder du kannst dir irgendwelche neuen Sachen freischalten, da kann ich mir ein besseres Fahrrad kaufen und da ist ein Zwischensprint und dann bist du da irgendwie in der Rangliste Dritter im Zwischensprint und sowas und du fährst dann nur ausschließlich mit anderen echten Menschen, die das auch spielen. Also alle, die da drin Radfahren in dieser Welt gemeinsam, sind alles echte Menschen, die irgendwo stehen und das hat so einen Unterschied gemacht bei der Freude, mit der ich mich auf dieses Fahrrad setze. Also früher war halt am Heimtrainer sitzen halt, ja, hab mal gemacht, damit man fit bleibt. Jetzt ist es wirklich extrem cool und der Hauptgrund ist, dass das Training gamifiziert worden ist.
Mhm. Ich würde sagen, das ist schon noch ein Beispiel für eine sehr, sehr gute Gamification-App und ich wusste, dass es existiert, habe mich noch nicht damit beschäftigt. Das finde ich sehr spannend, aber das wäre, glaube ich, klassisch noch Gamification. Die Frage wäre jetzt gewesen, gibt es ein Fail-State? Aber es gibt mittlerweile so viele Spiele ohne Fail-State, die sogenannten Cozy Games, um es grob zusammenzufassen, dass Fail-State alleine in so einer Spielwelt nicht mehr reicht, um zu sagen, das ist jetzt der Unterschied zwischen einem Spiel und einem spielerischen Ding.
Vielleicht musst du noch erklären, was Fail-State heißt.
Genau, ein Fail-State wäre, dass du in irgendeiner Form verlieren kannst. Jetzt in der Rangliste kannst du natürlich einfach nicht Erster sein. Mhm. Das fühlt sich vielleicht wie eine Niederlage an. Du kriegst keinen Bildschirm, der sagt, Game over, du hast verloren. Du kriegst einfach nur einen Bildschirm, der sagt, okay, du bist auf der Rangliste halt nicht ganz oben.
Also ich bin bei Swiftball vom Fahrrad gefallen, also in echt. Aber ich meine, aber das lag daran, dass ich...
Challenging.
Ja, das liegt daran, dass das irgendwie ich keinen Trainer habe, sondern ein Rennrad auf einer freien Rolle und da kann man tatsächlich so wie auf der Straße umfallen. Und als ich noch nicht geübt war, bin ich umgefallen. Ja, aber das war, glaube ich, vom Spiel nicht vorgesehen.
Ich glaube nicht intendiert, nein.
Wenn es einen Modus gäbe, wo dir Steine entgegenkommen, du musst immer leicht links oder rechts reinlegen und ihn ausweichen und wenn es nicht passiert, wird super hart oder sowas. Irgendwie sowas. Aber es ist tatsächlich eine super Überleitung auch zu dem einen wichtigen Punkt noch, nämlich Simulating. Und das ist auch der lange Bogen zurück zum Es ist zu einfach. Dieses Simulating ist eben genau, dass wir Spiele benutzen können, um Zukünfte zu simulieren und Sachen auszuprobieren innerhalb von 20, 30, okay, in Civilization vielleicht in 2-3 Wochen, vorher wären es Minuten gewesen, dass man sich da anguckt, ich habe hier ein paar Entscheidungen, ich werfe die zusammen, hier hinten raus kommt irgendeine Welt raus. Eben in der Wissenschaft haben wir eben genau unsere Klimamodelle, die sind jetzt nicht so wahnsinnig zugänglich. Der nächste Schritt auf diesem Weg von Klimamodell hin zu zum Beispiel eben Civilization, wo eben in einem sehr komplexen, vielschichtigen Spiel auch so ein bisschen Klimamodell mit drin ist, wäre jetzt zum Beispiel sowas wie das Financial Times Climate Game. Ich weiß nicht, ob ihr das mal gespielt habt. Das war quasi so ein Choose Your Own Adventure. Und gerade zu dem Spiel haben wir in einer so Spiele-Klima-Runde letztens ein bisschen drüber diskutiert, ob das ein gutes Spiel ist oder nicht. Es ist ein Spiel, wie ein Choose Your Own Adventure Buch eben auch Spiel in Buchform ist. Aber das Problem mit dem zu einfach kam da auf, dass es zu easy möglich ist, die Lösung für die Klimakrise zu finden und bei 1,5 bis 2 Grad rauszukommen mit ein paar Klicks auf ein paar Optionen, weil das halt Outputs von Modellen nimmt, die halt natürlich total kompliziert sind und die dann auf ein paar Optionen vereinfacht, wo es einen richtigen Pfad gibt. Und dass diese gesamtgesellschaftliche Herausforderung davon zum Beispiel überhaupt nicht abgedeckt wird. Mhm. Die Simulation ist da dann schon wieder so vereinfacht und die Komplexität so reduziert, dass die Kritik ist, okay, ja, du kannst hier modellieren als Nicht-Modelliererin, wie die Zukunft aussieht oder aussehen könnte, aber es verschafft dir ein unrealistisches Gefühl davon, wie einfach es ist, da hinzukommen.
Das ist ja bei einigen Spielen durchaus so der Kritikpunkt. Also wird viel argumentiert von den Seiten der Gamemacher. Es muss ja wirklich achievable sein, damit die Leute dabei bleiben. Aber es ist dann eben nicht mehr simulating reality. Also es geht nicht mehr so nah an der Realität, sondern es ist zu einfach, um es mit der Realität zu vergleichen.
Mangels Computerspiele kann ich nicht viel sagen, aber auch hier kann ich nochmal meine Erfahrung mit diesem Swift-Training-Software ins Feld führen. Wenn ich Berge hochfahre, dann ist das sehr realistisch. Also das kann ich wirklich sagen. Es fühlt sich genauso anstrengend an, wie man einen echten Berg hochfährt. Wenn ich Berge runterfahre, dann muss ich da nicht lenken oder sowas, sondern dann brettert mein virtueller Radfahrer da mit 90 km/h die Berge runter. Will ich das in echt machen, wäre ich nach 100 Metern tot, weil ich das halt einfach nicht kann. Also da wird dann wirklich eine Leichtigkeit vorgegaukelt, die quasi so nicht existiert. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass das, was hier jetzt cool ist, weil dann kann ich mich ein bisschen entspannen und irgendwas trinken und warten, bis mein Kerl da unten angekommen ist. Aber wenn es jetzt irgendwie um Klimakommunikation geht, kann ich mir vorstellen, dass das ein Problem ist, wenn das nicht realistisch genug ist oder zu einfach wirkt.
Und das Tolle ist, da kommt dann noch einer. Wir haben noch, glaube ich, 3, wenn ich es jetzt überflogen habe, noch nicht besprochen. Einer ist tatsächlich einfach credible, also glaubhaft.
Yes.
Und der ist natürlich essentiell und macht den Unterschied zwischen vielen Mainstream-Spielen. Final Fantasy als Beispiel von vorhin. Da sind jetzt keine wissenschaftlichen Menschen involviert gewesen, die gesagt haben, ja, die Marco-Energie wird aus dem Boden gezogen.
Pseudowissenschaftliche Menschen vielleicht.
Ganz vage als Kreativberatung vielleicht. Umgekehrt bei den Financial Times Spielen, da ist aber tatsächlich ein Modell im Hintergrund. Also das sind Modellresultate, die da benutzt wurden. Und trotzdem kommt da die Kritik, dass das halt zu einfach ist, weil es eben trotzdem so vereinfacht ist. Auch da wieder, das Problem kennt ihr ja auch mit dem Podcast, kennen alle WissenschaftskommunikatorInnen, dass die Vereinfachung notwendig ist, aber man dann den Level finden muss, selbst mit credible Background den Punkt finden muss, wo man es nicht eben zu vereinfacht. Der vorletzte wäre dann Social. Und das ist nochmal so eine emotionale und behavioral Komponente. Ich weiß auch nicht, warum das mein Standardbeispiel ist, aber du hast ein Spiel, in dem du den Strand aufräumst. Und nur weil du jetzt in diesem Spiel den Strand aufräumst und dir selber antrainierst, für Strand aufräumen bekomme ich Punkte, gehst du jetzt nicht raus und fängst an, den Strand, den du hast oder nicht hast, aufzuräumen. Denk mir jetzt mal in Nordsee.
Da kriege ich ja keine Punkte für. Entschuldigung.
Haben wir schon. Genau, direkt hier Pitch für AR, VR, kriegst ein Overlay für jedes Ding. Ist aber tatsächlich auch ein Konzept, was man überlegt, dass man Real-Life-Action mit In-Game-Rewards kombiniert. Und es tut mir so leid, dass ich dieses Deutsch-Englisch-Mischen so mache. Das ist
ja, bei Spielen ist es leider so. Und AR oder AR ist übrigens Augmented Reality, also so digitale Elemente mit einer Brille vor die Realität legen.
Danke, genau. Also, dass man Spiele, wo du sehr günstig Belohnungen rausgeben kannst, benutzt und sagst, okay, schick uns mal, keine Ahnung, Instagram-Kampagne, schick uns mal ein Foto auf Instagram, wie du einen Sack Müll am Strand eingesammelt hast und deinen Account in unserem Spiel dazu, dann schalten wir dir die Müllsammlermütze frei. Zack, bumm, fertig. Das kann eine reale und soziale Interaktion sein. Also, wo halt mehrere Ebenen verschmolzen werden, um dann die Community aufzubauen und zu zeigen, das machen auch Leute, weil das nämlich genau die Komponente ist, die dann indirekt wirken kann. Nicht die Aktivität im Spiel, dass du Müll sammelst, sondern dass dir das Spiel, dadurch, dass es im Spiel abgebildet wird, vermittelt, dass das eine sozial erwünschte Komponente ist. Mhm. Also schon irgendwie dadurch, dass man es im Spiel macht oder dass man angehalten wird, es zu machen, ist dieser psychologische Hebel mit drin, dass eben unser Gemeinschaftsgefühl, unsere Gemeinschaftswerte vermittelt werden, aber nicht, dass die Handlung sich vom Controller direkt auf die Straße überträgt. Klingt das schlüssig?
Ja, finde ich schon. Also die soziale Komponente braucht's einfach, um eine Übertragung herzustellen.
Und das ist dann auch wieder zum Beispiel was auf andere Medien übertragbar ist, dass die Medienpräsenz vom Klimathema, also tatsächlich allgemein, die Relevanz ausdrückt, selbst wenn man schon genervt ist oder frustriert von der Omnipräsenz. Aber dass die Omnipräsenz zeigt, das ist ein relevantes Thema. Selbst wenn die Leute genervt sind, ist es wahrscheinlich besser, dass wir viel über das Klima reden, als dass wir es nicht tun, weil dann passiert definitiv nicht mehr.
Ja.
Es ist, glaube ich, eine sehr haltbare These.
Das stimmt sehr.
Und andere Sozialaspekte wären dann, dass man Wettbewerb schafft. Also ganz banal, Highscores zum Beispiel. Ja, bleiben wir bei dem Financial Times Beispiel. Die haben da jetzt, glaube ich, keinen drin. Aber dass man hypothetisch sehen könnte, okay, 100.000 Leute haben das jetzt einmal gespielt und 50% sind bei 2,5 Grad gelandet. Dann schaffst du es, 2,4 oder weniger zu machen. Also sowas zum Beispiel, was auch den Wiederspielwert, und darum geht es ja vielen dieser eher spielerischen Aspekte, die Extended Exposure, also sich länger den Inhalten aussetzen, um dann auch mehr von dem oft subtileren Inhalten mitzunehmen, die eben, weil es konkret ist, durch die Experience beigebracht wird. Also genau diese Punkte, die nur funktionieren, weil du es öfter spielst und weil du dich eben länger aussetzt. Im Gegenzug zu eben der Wall of Text, die wir erwähnt haben, die man halt einmal, vielleicht zweimal durchliest und dann wahrscheinlich auch nicht verinnerlicht hat, weil es eine Wall of Text war. So. Und das alles lässt sich, ich hoffe, jetzt mit dem letzten Punkt zusammenfassen. Das ist nämlich einfach Fun. Es ist so offensichtlich und banal, aber ein Spiel, das gut für Klimakommunikation ist, muss auch Spaß machen. Punkt. Sonst spielt man es nicht.
Ja, und ich finde, bei Fun, das ist so das Wichtigste. Also die Leute müssen Spaß daran haben, müssen Freude haben. Und das setzt sich ja aus all den anderen Sachen zusammen. Irgendwie so ein bisschen, ne? Es macht ja nur Spaß, wenn man die richtige Herausforderung hat, den richtigen Achievable, die richtigen Rewards bekommt. Das zählt irgendwie alles so ein bisschen mit rein. Oder wenn es meaningful ist, also wenn es tatsächlich eine Bedeutung hat für mich, das Spiel oder für mein Leben.
Ah, siehst du, wir haben doch noch nicht alle Punkte.
Stimmt, haben wir Meaningful noch nicht gehabt. Stimmt,
nee, Leveling Up und Meaningful sehe ich gerade. Wenn man nicht die Liste von oben nach unten durcharbeitet.
Nee, wir haben ein bisschen Chaos gemacht, aber es ist okay. Ja, ich finde aber dieser Fun, der Spaß ist halt das, was, wenn wir schon von Spielen reden und wie durch Spiele etwas passiert, dann steht natürlich der Spaß irgendwie ganz vorne.
Auf jeden Fall. Wobei Meaningful trotzdem noch kurz erklärt werden muss, weil das nämlich zwei Seiten hat. Nämlich einerseits geht es schon darum, die Dramatik der Situation zu vermitteln. Also schon zu sagen, ja, wir haben Handlungsbedarf, aber die Leute jetzt nicht auf der Panik, die dadurch hoffentlich jetzt nicht wirklich auf Panikniveau entsteht, sitzen zu lassen, sondern auf der anderen Seite eben auch Zukunftsvision zu zeigen. Also das im besten Fall zu kombinieren. Und das ist dann ein Kritikpunkt, den man zum Beispiel in ganz vielen Klimaspielen haben kann, die nämlich mit der Krise als Ausgangspunkt anfangen und dich darauf dann sitzen lassen. Es gibt ein Spiel, da geht es einfach nur darum, dass dein Job ist, 8 Milliarden Leute von der Erde wegzubringen zu verschiedenen anderen Planeten. Credible. Fraghaft, ob das die Lösung ist. Einfach nur, weil als Setup die Klimakrise den Planeten unbelebbar machen wird innerhalb der nächsten 1-2 Jahre. Und deswegen hast du dann 1-2 Jahre Zeit, um ganz viele Raketen zu füllen, Planeten zu erforschen und die Leute da anzusiedeln.
Kann ich als Astronom sagen, in 2 Jahren geht das nicht.
Ja.
Hätte mich jetzt auch gewundert.
Mhm. Ich finde es nicht überraschend, aber danke, dass du es nochmal bestätigst.
Es ist vor allem auch nicht nur so, dass die Leute auf dem Mond oder den Mars geschossen werden. Das ist schon ein bisschen weiter.
Ich glaube, jetzt haben wir so ein bisschen diese Kernkategorien abgeklappert, so um die es geht oder die Spiele brauchen, jede Art von Spiel, um tatsächlich nicht nur ein Spiel zu sein, sondern auch einen Effekt darüber hinaus zu haben. Ja, insbesondere mit Blick auf Klima und Klimaanpassung und Klimawandelabmilderung. Jetzt hattest du, glaube ich, am Anfang schon mal kurz erwähnt, dass es dann verschiedene Arten von Spielen gibt. Hat es einmal so Serious Games und was ist das Gegenstück dazu? Entertainment, würde ich es nennen, genannt. Magst du kurz mal erläutern, was da der Unterschied ist? Und dann können wir uns ja mal angucken, wie gut diese unterschiedlichen Spielearten das umsetzen, was wir jetzt gerade angeguckt haben.
Also Serious Games, ernste Spiele, genau, muss man erstmal allgemein einordnen, ist schon wieder so ein Begriff, der ein bisschen in Verruf gekommen ist, weil wenn Leute, die mehr Spiele spielen, hören, das ist ein Serious Game, dann denken an die Schulklasse, an ein bocklangweiliges Spiel, das sie niemals in ihrer Freizeit anfassen würden. Deswegen wird der Begriff, also man versucht schon wieder ihn zu überholen. Also deswegen, es gibt dann auch den Term Educational Games oder Games with a Purpose. Und was die eben alle gemeinsam haben, ist, dass sie nicht unbedingt ein Spiel sein müssen, das aussieht, als könnte man es nur in der Schulklasse spielen, aber dass sie über einen hoffentlich vorhandenen Spaßaspekt hinaus irgendeinen ernsthaften Kontext haben. Da kann es um Migrationsgeschichten gehen, da kann es um, klar, um Klima- oder Biodiversitätsgeschichten gehen, wie wir sie heute handeln. Und das kann eben subtiler oder offensichtlicher sein. Und ein Paper, das wir uns gleich noch angucken, hat das so kategorisiert, dass der Hauptautor sich da vor allem angeguckt hat. Also erstens, in welchem Kontext ist das Spiel entstanden? Also wenn einfach ein Bildungsprojekt das entwickelt hat, selbst wenn sie an keiner Stelle in der Beschreibung sagen, das ist ein Bildungsspiel, würde das trotzdem als Serious Games klassifiziert sein. Oder wenn eben das selbst auferlegte Mission Statement so ist. Aber nur weil ernster Inhalt ist, ist es noch kein Serious Game. Im Beispiel Civilization 6 mit der Klimaerweiterung, die das Spiel hat, wäre jetzt kein Serious Game, sondern das ist ganz klar ein Entertainment-Spiel, das sein Vehikel benutzt hat, um auch ernste Inhalte zu vermitteln. Weil bei so Spielen wie Civilization oder Age of Empires, da geht es dann nicht um Klima, sondern um Geschichte, kann man sagen, die waren schon immer Serious Games verpackt als Entertainment-Spiel, weil die unglaublich viel Wissen eben über ihre Glossare mitgebracht haben und vermittelt haben, wo Freunde von mir zum Beispiel Geschichtsabi quasi mit Age of Empires durchgespielt haben.
Ja, das funktioniert.
Mehr oder weniger.
Ja. Also man kriegt erstaunlich viel mit, ja.
Und das einfach über die Kampagne und über Hintergrundtexte, die man lesen kann oder eben auch ignorieren kann. Und ich glaube, das ist vielleicht auch noch so ein wichtiger Aspekt, der jetzt nicht in der Kategorisierung drin ist zwischen Serious Entertainment, aber dass man halt bei so einem Entertainment-Spiel diesen Serious-Kontext besser ignorieren kann. Wäre jetzt meine Arbeitsthese. Und da käme man zum Beispiel auf Horizon Zero Dawn auch. Also niemand guckt Horizon Zero Dawn an und sagt, das ist ein Serious Game. Aber, Spoiler an der Stelle, und das habe ich selber auch noch nicht gesehen, zufällig spiele ich das Spiel auch gerade und habe das selber noch nicht verstanden, ohne es extern zu lesen. Der Kontext von dem Spiel ist auch, dass die Menschheit, also dass die Welt durch eine Klimakrise, also genauso ein Beispiel für das Meaningful, die eine Seite, zugrunde gerichtet wurde und dann die Roboter eingeführt hat, die so zentral in dem Spiel sind, um bei dem Problem zu helfen. Und dann kam es wohl zu der Roboterapokalypse, die überhaupt erst das Szenario geschaffen hat, wo sich die Menschheit in dem Spiel befindet, wo man dann einsteigt. Wenn ich es richtig verstanden habe, Horizon Zero Dawn Fans, bitte verklagt mich nicht.
Der Spoiler war ja angekündigt.
Diesen Klimakontext, den kriegt man nur mit, wenn man in dem Spiel optionale Items einsammelt, die dann so, da kommt wieder Historie rein, also findet so Audiologs zum Beispiel, wo einem Leute Geschichten erzählen aus verschiedenen Etappen oder findet alte Zeitungsartikel oder kann auch quasi an bestimmten Stellen zurück in die Zeit gucken, wie bestimmte Orte, die da jetzt überwuchert sind, früher ausgesehen haben und kriegt da dann auch so Kontext zu. Ohne dass ich selber schon entdeckt hätte, in diesen Elementen wird das dann versteckt sein. Also ich rede jetzt hier sehr viel über ein Spiel, das ich nur als Dino-Jäger kenne und nicht als Klimamensch.
Ja, aber ich finde das spannend, also diese Unterscheidung zwischen Informationen ist ignorierbar, man muss sie erst finden und muss sie dann auch lesen, um das mitzukriegen, weil das ist ja schon ein wichtiger Punkt. Also wer mich beim Spielen schon mal gesehen hat, ich mache das ja öfter mal live, der weiß, ich kann alles wegignorieren, Informationen und Backstory und Hintergrundgeschichte und ich bin sehr, sehr gut darin, alles wegzuignorieren. Und tatsächlich funktioniert das bei solchen Spielen wirklich sehr gut. Also das kann ich dann so bestätigen. Ne? Also es gibt Spiele, da kann man den Kontext, kann ich selbst ich ihn nicht wegignorieren und die würde ich dann definitiv serious nennen und dann gibt's welche, wo ich das, weil ich es einfach nicht möchte, wirklich gar nicht mitkriege, dass da gerade Informationen wären, die mich weiterbringen würden oder die mir da tatsächlich Wissen über Klima oder was anderes mitbringen.
Das war früher Default in meiner Kindheit, Commodore 64, die ganzen raubkopierten Spiele, da war ich ein Spiel, du hast nicht gewusst, was es ist, du hast nicht gewusst, wie es funktioniert, du hast kein Handbuch gehabt, du hast das Spiel geladen und dann hast du probiert rauszufinden, was da eigentlich abgeht, welche Knöpfe du irgendwo drücken musst. Kann ich mir als Kind ist das aber egal. Ich kann mich wirklich an Nachmittag erinnern, wo ich und mein Bruder gesessen sind und ein Spiel gespielt haben und nach Stunden immer noch keine Ahnung hatten, wie es funktioniert und was wir eigentlich tun müssen, was es nicht geht. Aber wir sind trotzdem mit einer Begeisterung davor gesessen. Also geht heutzutage nicht mehr.
Ja, das habe ich bei meinem Neffen auch beobachtet. Der war da 5 oder so, als er so ein ganz kleines, irgend so ein billiges Ding, ich weiß nicht, was für ein Spiel das war, aber so quasi aus Tetris-Blöcken waren das so Fake-Panzer oder so. Kann man darüber streiten, ob er das spielen sollte, war nicht meine Entscheidung, ist nur mein Neffe, nicht mein Sohn. Zum einen so die. Ich habe ihm halt zugeguckt, wie er dieses Spiel, was ganz einfach darauf basiert, dass du dein quasi Tetris-Teil, das eben schießen kann, drehen kannst, während andere Tetris-Teile auf dich zukommen und wenn sie dich berühren, hast du verloren. Und du musst dein Teil nur bewegen, ausrichten und dann diese Dinger abschießen, damit sie dich nicht erreichen. Und das Einzige, was er gemacht hat, ist, er hat immer wieder einen Knopf gedrückt, hat sich nicht gedreht, gegen die Wand geschossen. Manchmal ist zufällig ein Teil genau da vorbeigekommen, der hat ein Erfolgserlebnis gehabt. Mhm. Aber es war immer nur eine Frage der Zeit, bis er sozusagen zufällig, weil das ja alles ein ganz einfaches Konzept ist, zufällig von diesen Dingern ausmanövriert wurde und ihn sozusagen ein Vieh von hinten erwischt hat. Und er nicht verstanden hat, obwohl auch nach dem Erklären, dass das so ist. Er ist 4 oder war damals 4. Also es ist nachvollziehbar. Aber es war trotzdem sehr lustig zu beobachten, dass selbst dieses sehr simple Konzept nicht an der Mechanik gescheitert ist, sondern an vielleicht auch Willen, das zu verstehen. Ich weiß es nicht.
Ich habe durchaus auch einen Unwillen, manche Dinge beim Spielen zu verstehen. Ich kann das nachvollziehen.
Um das wieder zurückzubringen vom Neffen. Da gibt es ja auch verschiedene Ebenen. Also es gibt eben dieses Spiel, es heißt übrigens 1000 Days to Escape. Und da kriegt man das halt einfach nur am Anfang gesagt. Es steht tatsächlich auch, wenn man sich die Steam-Seite anguckt, da steht es, glaube ich, auch irgendwo drin, wird einmal so Klima erwähnt und danach hört man nie wieder davon. Oder ein sehr nettes österreichisches Team entwickelt gerade ein Spiel, wo man in der Klimakrise Brände löschen muss. Man ist eher im Kapitalismus gefangen, weil die Feuerwehr privatisiert ist und muss so schnell wie möglich so viele Menschen wie möglich aus Fenstern kicken und werfen, die dann lustig schreien. Und da ist auch am Anfang die werden alle aufgefangen. Man kriegt dann Geld dafür,
glaube ich.
Man hat halt nicht viel Zeit, das muss schnell gehen. So, und da wird am Anfang auch einsortiert, hier Klimakrise hat Waldbrände und alle Brände so gerade angetrieben, dass die nicht privatisierte Feuerwehr nicht hinterhergekommen ist. Also einzige logische Lösung, Feuerwehr privatisieren und jetzt gucken, wer das meiste Geld zahlt, damit er, sie und das entsprechende Haus, na gut, das Haus nicht, damit die Leute dann gerettet werden. Und man muss dann tatsächlich, muss entscheiden, wo mache ich jetzt das meiste Geld mit, also wo rette ich vielleicht die meisten Leute oder wo ist der Bonus besonders hoch und die anderen implizit lässt man verbrennen. Man kann halt nicht überall gleichzeitig sein. Es ist ziemlich hart von der Prämisse, ist halt mehr ein Kapitalismuskritikspiel als ein Klimaspiel. Aber der ganze Bogen war jetzt, dass man dieses Setup eben auch nur, wenn du es startest, in den ersten paar Texteinordnungen kriegst. Dann bist du in der Klimakrise und danach kriegst du es eigentlich nie wieder mit. Je nach Definition ist das trotzdem ein Klimaspiel, weil es den Kontext gibt und sagt, okay, hier genau, Handlungsbedarf, Meaningfulness ist da drin. Aber erstens keine Vision. Also das ist der zweite wichtige Teil und zweitens eben auch leicht zu ignorieren. Noch leichter als in anderen Spielen.
Wir können ja das quasi dann mal jetzt zurückführen zu dem Paper, das so ein bisschen aufbaut auf den Kernkategorien, die wir genannt hatten und sich anschaut, wie die Spiele, die sie jetzt so klassifiziert haben in Serious versus Entertainment, wie die so abschneiden in diesen Kategorien. Also die haben sich tatsächlich Klimaspiele angeguckt. Das Paper ist von Fernandes Galeotte und Hamari und da geht es dann wirklich um diese Game-Based Climate Change Engagement, Analyzing the Potential of Entertainment in Serious Games. Die haben sich 150 Spiele angeguckt und davon waren 109 Serious und 41 Entertainment. Also nach ihrer Definition Serious und Entertainment. Ne? Also das ist die Einschränkung, das ist natürlich eine Definition, muss man sich aussuchen. Und dann kann man so sehen, von diesen 15 Kategorien, also Achievable, Challenging, Concrete, Credible und so weiter bis hin zu Social, ja, wie viele erreichen denn da was? und wie viele erreichen eigentlich wie viele Punkte. Und dann kann man schon sehen, dass die Serious Games häufig, die meisten von denen, also mehr als die bei den Entertainment, tatsächlich diese Sachen erreichen. Aber die Zahlen sind jetzt auch nicht berauschend hoch, oder? Wie findest du, ne?
Nee, voll nicht. Und vor allem, voll nicht. Absolut
ja,
nicht.
Ja, ist so.
Vor allem, wenn man sich den Punkt Achievable anguckt.
Ja.
Wo man ja sagen muss, also wenn wir den vollen Zyklus angucken, dass wir Leute ja bewegen wollen, zum Handeln, dann ist Achievable schon so eine dieser Kernkriterien. Vielleicht fangen wir andersrum an. Bei den Entertainment-Spielen sind es knapp 5% bei 40, wären es 2?
Ja, 2.
So knapp 2 Spiele, die auf einer Binärskala auch nur dieses Achievable bekommen und nicht bekommen. Da bekommen sie das natürlich nicht, weil sie nicht im Spiel Achievable sind. Das dürften die meisten Entertainment-Spiele schaffen, sonst wären die sehr unpopulär. Sondern dass der zweite Aspekt eben der mit der Realnachricht und was man da als Handlungsanweisung mitnehmen kann, dass die fehlen. Und bei Entertainment-Spielen, da gibt es natürlich Sinn. Da ist halt sowas wie Civilization, wenn du ein Land managst, dann kannst du da keine Achievable-Nachricht mitgeben. So, ja, keine Ahnung, reiß halt alle Kohlekraftwerke in allen Städten von Deutschland ab und bau halt nur Solarpaneele. Das ist halt nicht achievable für irgendjemanden. Also auch der Kanzler, die Kanzlerin macht das nicht mal eben so. Und das wäre dann auch keine Rolle, die man sinnvoll als achievable vermittelt. Deswegen ist das nachvollziehbar. Aber nicht gut.
Nee, genau, aber nicht gut.
Aus Klimaspielperspektive. So, was aber wirklich traurig ist, sind die knapp 40% bei den Serious Games. Weil die ja explizit diesen Kontext haben, die Primärmission, dass sie das vermitteln wollen und dann natürlich auch weitergehend, dass die Leute entsprechend handeln. Und da tut das dann schon sehr weh.
Der Achievable-Wert liegt da irgendwie bei, was 42% der Spieler hatten dieses Achievable. Und das ist ja wirklich, also ich hätte gedacht, das wäre quasi eigentlich bei fast allen möglich, aber vielleicht ist der Educational Purpose ja auch, dass es nicht achievable sein soll, aber das ist halt nicht der Sinn des Spiels, ne? Also so könnte man jetzt alle diese Kategorien mal so durchgehen, sich das anschauen. Was mich noch ein bisschen, ja, verwundert zurückgelassen hat, war der Punkt Credible. Also wie es dir da ging, also Credible war ja, ne, also dass es tatsächlich belastbare Aussagen dahinter stecken und man wirklich da etwas Wichtiges, Richtiges mitkommt. Und dieses Credible liegt irgendwie bei Serious Games auch nur bei 38%.
Wobei man, das müsste man sich im Detail, ich kenne die Tabelle, da sieht man diese Binär-Einschätzung. Ich für eine detaillierte Einstufung müsste man wahrscheinlich nochmal nachfragen direkt. Das habe ich jetzt bisher noch nicht gemacht. Da könnte ich mir vorstellen, dass es auch nicht darum geht, dass da jetzt nicht Klima an sich thematisiert wird oder dass die Handlungsanweisung ist, ihr baut Solarpaneele, das ist eine gute Idee, sondern explizit Zusammenarbeit mit Expertenteams und explizit die Referenz auf, wo man das her hat. Das gehört nämlich auch zu dem Credible-Punkt dazu.
Mhm, ja.
Es ist jetzt bei dieser Einstufung nie so gewesen, dass man alle Unteraspekte, die dazugehören können, erfüllen muss, sondern es war eher so, ist es generell in der Richtung ja oder nein? Es fällt aber auf jeden Fall auf, dass da sehr kritisch bewertet wurde, wenn das so ist. Was umgekehrt vielleicht nicht so überraschend ist, ist, dass die Entertainment-Spiele bei Fun besser abschneiden, aber die Serious-Spiele sind jetzt nicht weit dahinter. Da weiß ich aber aus der Einschätzung in dem Paper, dass die selber gesagt haben, Fun ist natürlich auch ein Kriterium, was man schwierig bewerten kann, vor allem, weil es eben was Individuelles ist. Da hatten sie vor allem dann Spiele rausgeschossen, die einfach funktional, ja, wie sage ich das jetzt nicht gut sind. Also, wo die zwar irgendwie in solchen Listen auftauchen, es gibt zum Beispiel mehrere Game Jams, also so, wenn ich jetzt ein Game Jam mit Hackathon erkläre, weiß ich nicht, ob das Sinn ergibt, aber halt ein Jam wie bei der Musik, da kennt man's ja her, da kommt man 2 Tage zusammen, sagt, okay, hier ist euer Thema, baut mal schnell ein Minispiel. Also es darf auch ein großes Spiel sein, aber in 2 Tagen entstehen tendenziell nur Minispiele. So, solche Game Jams gibt's auch zunehmend zu Klima- oder Nachhaltigkeitsthemen, und bei diesen 150 Spielen sind eben auch einige dabei, die in solchen Jams entstanden sind. Was generell diese Statistik mit 150 übrigens auch stark verzerrt, weil Game Jams sind einfach ein ganz anderer Level als professionell entwickelte sowohl Series als auch Entertainment-Spiele. Das muss man auch noch zu dem Paper dazu sagen. Und bei solchen Game Jams, besonders bei solchen Dingen, fallen dann halt doch auch mal Spiele raus, wo sich Laien zum ersten Mal an einem Spiel versuchen. Oder nicht mal Laien, sondern andere Leute versuchen sich an einem Konzept und stellen innerhalb von 2 Tagen fest, das war ein total netter Gedanke, es ist aber leider nicht so gut. Mhm. Und die dürften in beiden Fällen, das müsste man auch nochmal durchgehen, diese Fun-Statistik ziemlich runterziehen. Und dann kommen dann wirklich Serious Games dazu, die halt wirklich diese Textbooks sind, die man nur klickt. Ja. Und wo ich jetzt argumentieren würde, machen den meisten Leuten jetzt nicht wahnsinnig viel mehr Spaß. Was ich so definieren würde, dass Leute das außerhalb von der Schulklasse freiwillig in der Freizeit spielen.
Ja, Ich glaube, das ist der Versuch, die Inhalte, die man hat, so eins zu eins in ein Spiel zu übersetzen. Gefühlt bei manchen Spielen, wo ich dann immer so denke, ich merke, dass das ein Educational Game sein soll. Und da ist der Fun schon sehr schnell weg. Ja, also man hat es aufgezogen von, das möchten wir vermitteln, also machen wir das jetzt so und so, anstatt zu denken, oh, wir wollen ein cooles Game Design und da bringen wir jetzt Inhalte rein.
Das wäre dann wieder die Brücke zurück zu der Vereinfachung, wo man dann eben als sowohl Lehrpersonal oder eben als forschende Person davor steht und sagt, okay, wenn ich es andersrum aufrolle, ich mache es erst Fun und versuche da dann irgendwie meine Lerninhalte reinzuquetschen, dann steht man immer davor, ja gut, jetzt muss es halt so stark vereinfachen, dass ich aus meiner ForscherInnen-Perspektive sehr unglücklich bin, weil es eben zu vereinfacht ist, damit es funktioniert. Ist ein naheliegendes Problem.
Ja, die Balance ist einfach echt super schwierig. Okay, also wo du es gerade gesagt hast, aus deiner forschenden Perspektive. Ich würde ja jetzt mal so Richtung Ende der Folge versuchen, uns zu bewegen. Wäre jetzt meine Frage noch so, bevor wir das hier abschließen, woran forschst du denn eigentlich gerade so genau selber?
Allgemein muss man einsortieren. Ich forsche noch daran, woran ich jetzt mit Schwerpunkt forschen will.
Aber das hört sich an wie, ja, das klingt sehr vertraut, verstehe ich.
Ja, nein, ich habe eine sehr lange Liste mit Ideen und ich bin seit kurzem Doktorand am Game Lab in Graz, neben meiner Arbeit am IASA. Und was der Fokus dieser Doktorarbeit wird, das ist noch nicht so ganz ausklamüsert. Allgemein wird es eben darum gehen, wie wir Spiele benutzen können für Klimakommunikation, vielleicht mit dem Schwerpunkt auf dem Ernährungssektor, unter anderem, weil ich jetzt gerade in einem EU-Projekt drin bin, wo es genau darum geht, wo die eine Seite von uns die modelliert und macht die Modelle besser und versucht, die Menschen da besser abzubilden. Die andere Seite hat den Job, einerseits diese verbesserten Modellergebnisse zu kommunizieren und zu verstehen, wie gut bestimmte Kommunikationsmedien dafür funktionieren können. Da schauen wir uns verschiedene, wie wir das nennen, Digital Enablers an, die eben nicht nur kommunizieren, sondern im besten Fall dann auch entsprechend der Modellergebnisse ein bisschen nudgen sollen. Also was ist der Real-Impact von diesen Tools? Und da ist eins, und das ist eben mein Schwerpunktthema, ist eins auch Videospiele, ein Medium, wo wir im Rahmen dieses Projekts ein Spiel entwickeln. Und zumindest war die Ursprungsdefinition so, was wir jetzt genau machen, ist, dass wir, das heißt ich und meine Partnerin, haben außerhalb alle unsere Arbeitsprozesse angefangen, an einem Spiel zu arbeiten. Und ich hatte jetzt das Glück, dass ich das in dieses Forschungsprojekt einbringen konnte als die Basis für das, was wir da machen. Deswegen ist das nicht direkt Forschungs-, sondern Entwicklungsarbeit, die im Rahmen meiner Arbeit passiert gerade. Das begleiten wir aber mit zwei Papern, zumindest Konferenzpapern, damit es auch so Hand und Fuß hat, wie es kann. Ein Ansatz war tatsächlich, dieses Framework mit diesen 15 Punkten zu nehmen und zu sagen, okay, wir haben diese Spielidee. Wenn wir die jetzt konsequent weiterdenken und sagen, okay, diese 15 Punkte ergeben alle Sinn, kriegen wir die alle unter? Können wir das sozusagen das optimale Klimaspiel bauen? Das war so das Konzept, was wir da dann gemacht haben. Es ist vom Ansatz her schon Unsinn, weil wenn Fun individuell ist, dann kannst du bei Fun nicht bei allen immer 15, also kannst nicht 15 Punkte haben, wenn manche Leute sagen, dein Spiel macht mir einfach keinen Spaß, weil zu schwer, zu leicht. Also da genau die Punkte, die wir vorhin hatten. Aber im Kontext von das Spielkonzept in sich ist was, wo wir wissen, dass es einen Markt für gibt. Also es ist ganz klar ein Serious Game, weil wir ganz klar mit der Serious Mission losziehen. Das Ziel ist aber, dass es eins ist, das man vielleicht nicht im ersten Moment als Serious Game erkennt, wenn man nicht sagt, alles, wo Klima draufsteht, ist serious. Also wir sind nicht subtil in unserer Mission, sage ich mal. Mhm. So, das ist das. Und als Teil dieser Digital Enabler Geschichte haben wir uns, auch ein lustiger Mix, haben wir uns auch einfach andere Spiele angeguckt, die schon in die Richtung gehen, also auch speziell mit Fokus auf Ernährungssektor, weil das so ein Fokus von diesem Projekt ist. Ich habe da ja Gibbon vorhin schon erwähnt und zwei andere Spiele, über die wir gerne auch noch mehr reden können, sind Be Carbonize und Bear and Breakfast. Und gerade Bear and Breakfast ist das spannend, weil da niemand drauf gucken würde und sagen würde, auf den ersten Blick, das ist ein Klimaspiel, weil das Wort einfach nirgendwo erwähnt wird.
Das ist ein sehr, sehr schönes Wortspiel.
Ja, genau. Man isst ein Bär und man hat ein Bed and Breakfast. Diverse.
Okay.
Also es geht genau darum, wie da zum Beispiel Ernährung abgebildet ist, weil in einem Bed and Breakfast wollen die Leute was essen und die bekommen nur vegetarisch-veganes Essen.
Beim Bären?
Ja, beim Bären. Der ist auch befreundet mit einer Ziege und mit einem Fuchs. Und
bei Goldlöckchen und den drei Bären gab es auch nur Brei.
Ja, siehst du.
Tatsächlich, weil du es ansprichst, was ich schon spannend finde, ist, man kann auch Milch und Eier einkaufen. Also das Spiel ist da sehr kurios eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt. Aber das ist ja oft so mit anthropomorphen Geschichten so, okay, essen die da jetzt gerade Fisch?
Ja, es ist auf jeden Fall eine richtig gute Überleitung zu dem, was jetzt kommt. Das ist natürlich das Ende der Folge kommt, aber es ist nicht das Ende von unserem Gespräch. Jan kommt auf jeden Fall nochmal wieder, ihr seht ihn nochmal wieder, oder ihr hört ihn nochmal wieder, nämlich zum einen in der nächsten Folge. Wir werden nämlich gemeinsam tatsächlich mal ein paar der Klimagames angucken und mal ein bisschen über die sprechen. Also wie gut passen die denn jetzt hier auf die Theorie und wie funktionieren die? Was ist so die Story hinter den verschiedenen Games? Also wir stellen euch einfach so ein paar in Kürze vor, ne, sprechen einfach mal ein bisschen drüber, so aus der Sicht, die wir eben gemacht und aufgemacht haben, also basierend auf der Theorie. Und dann gucken wir auch so ein bisschen weiter. Und tatsächlich werden wir aber zwischendrin, also zwischen der Folge, die ihr jetzt hört, und der Folge in 2 Wochen, werden Jan und ich auch gemeinsam eins dieser Spiele spielen und live streamen auf Twitch und auf YouTube. Also ihr könnt uns dabei zusehen, wie wir versuchen, eins dieser Spiele
zu
spielen.
Das mit dem Bären, das möchte ich sehen.
Ach so, das mit dem Bären, weiß ich nicht. Wir überlegen uns noch, was wir spielen. Also okay. Wir gucken mal, was auch gut machbar ist in so einem Stream. Also wir werden am 1. August ab so circa 18.30 Uhr geht's los. Also man braucht immer so ein bisschen Vorbereitung. Wir planen 18 Uhr, aber es kann immer mal ein bisschen dauern. So ab 18.30 Uhr auf dem Twitch-Kanal von Forschungsstrom. Mhm. Ich habe Forschungsstrom wieder belebt. Meine alte Streaming-Plattform zur Wissenschaftskommunikation. Und Lambert und Henning freuen sich, dass Jan und ich da mal wieder ein bisschen Leben reinbringen und werden tatsächlich ein Spiel gemeinsam spielen. Oder vielleicht 2, wer weiß. Wir gucken mal, oder Jan?
Ja, voll gern. Ja. Ich freue mich drauf.
Genau, das machen wir so zwischen der nächsten Folge und dieser Folge.
Ist natürlich alles in den Shownotes verlinkt. Der Link zum Twitch-Kanal, der Link zu allen Papers, die gerade besprochen worden sind, der Link zu Jan seiner Seite, ja, der Link zur Homepage von Jan am Jasa, wer sich da ganz wissenschaftlich auseinandersetzen will. Also alles, was ihr an Informationen aus dieser Folge nochmal wissen wollt, ohne die Folge anzuhören, das gibt's auf dasklima.fm, unserer Shownotes. Wenn ihr uns etwas schreiben wollt oder Jan etwas schreiben wollt, dann geht das unter podcast@dasklima.fm. Wenn ihr Klimaspiele kennt, die wir auch kennen sollen, über die ihr uns informieren wollt, oder wenn ihr uns sonst was erzählen wollt über Computerspiele oder was auch immer, sagt man nicht Computerspiele oder Videospiele? Ist das, in meiner Jugend hat man Computerspiele gesagt und nicht Videospiele, aber da, vielleicht hat sich das geändert mittlerweile.
Würde es mehr von Videospielen reden? Ich erwische mich auch immer wieder. Ich meine, es sind alles Computer im Kern, ja, aber eigentlich sind wir eher weg davon.
Ja, also wenn ihr was über Computerspiele erzählen wollt oder Videospiele oder uns erzählen wollt, warum man das eine sagen soll und das andere nicht, dann macht das unter podcast@dasklima.fm. Und ansonsten könnt ihr natürlich das machen, was man mit Podcasts so machen kann, nämlich sie abonnieren, sie bewerten, sie kommentieren auf diversen Podcast-Plattformen und so weiter. Ist auch eine sehr, sehr krude Art der Gamification. Also ihr gebt einen guten Kommentar ab und wir freuen uns dann darüber. Also das kann man vermutlich auch irgendwo in die ganze Spieltheorie mit einbasteln. Aber ihr könnt auch einfach Leuten von diesem Podcast erzählen. Ihr könnt uns Geld von dem Podcast geben, geht auch alles. Also auch Pay-Content oder sowas gibt es ja auch bei Spielen, glaube ich. Geht hier auch. Also dann könnt ihr uns Geld geben und dann freuen wir uns auch. Ihr kriegt aber nichts dafür, außer noch mehr Podcast-Folgen, also da gibt es keine extra Levels, die freigeschaltet werden, noch nicht, aber ihr könnt einfach weiter zuhören, wenn in der nächsten Folge dann Jan wieder hier dabei ist und mit Claudia und ab und zu Kommentaren von mir tatsächlich über Computerspiele, Videospiele spricht, die mit Klima zu tun haben, und ich bin schon gespannt, was für Spiele das sein werden, und wir werden es gemeinsam in 2 Wochen erfahren, und bis dahin verabschieden wir uns und sagen tschüss.
Tschüss.
Jan muss auch tschüss sagen.
Oh, tschüss, tschüss, Entschuldigung. Tschüss. Ansonsten hätte ich nur die Frage, ob das jetzt sehr chaotisch war. Ich weiß, ich habe immer so...
Nee, das kriegen wir schon hin. Unsere Folgen sind im Rauschen auch immer alle chaotisch und ich krieg's dann so hingeschnitten, dass es nicht so chaotisch klingt.
Schreib manchmal, Florian, wie hast du es geschafft, dass ich klug klinge? Florian hat Talent. Außerdem fand ich es gar nicht so chaotisch.
Das war eine ganz normale Podcast-Folge, da war jetzt nichts, wo ich gedacht habe, meine Güte, was ist mit dem Kerl los? Also den Gedanken hatte ich nicht. Das war alles wunderbar und wir kriegen da eine wunderbare Podcast-Folge rausgeschnitten.
Das glaube ich auch.